Okay, es ist 13 Uhr. Herzlich willkommen zurück nach dem Mittagessen bei den Grazer Linux-Tagen. Jetzt mittlerweile an einem freundlichen Frühsommertag oder Frühlingstag besser gesagt. Ja, danke, dass Sie oder ich sage ihr, ich hoffe, dass du es okay, alle gekommen seid. Jetzt 25 Minuten zum Thema Device Mapper, ein bisschen einen Einblick zu geben. Und nachdem die Zeit knapp ist, würde ich sagen, ich starte gleich mal direkt rein. Das Thema ist die Stärken des Device Mappers, also genau die Mitte vom Storage Stack. Deshalb habe ich ja ein Diagramm jetzt schon mal ein bisschen so durch die Runde durchgegeben zum Folgen von BM Cache, also von mit A haben wir leider kein Device Mapper Target, aber bei C fängt es zumindest an. Zumindest fällt mir aktuell keins ein. Aber bis Z, bis DM Zone sozusagen. Also die Spanne ist sehr, sehr weit, die wir da uns anschauen. Ja, ich bin der Werner Fischer. Ich bin mittlerweile seit 20 Jahren gut im Linux- und Open-Source-Feld unterwegs und habe das Glück, dass meine Arbeitgeber das auch immer unterstützt haben und nach wie vor unterstützen. Ich habe nach dem Studium kurz 2 Jahre bei IBM arbeiten dürfen und bin dann bald zu Thomas Krenn gewechselt, wo ich noch heute bin, und mache dort vor allem das Thema Wissenstransfer, kann dort viel fürs Wiki schreiben und bin nebenbei auch noch beim Linux Professional Institute engagiert, um so das Thema Linux ein bisschen an die Schulen vor allem verstärkt zu bringen. Bevor wir loslegen, ein paar Fragen, und zwar mal ganz, ganz grundlegend: Wer von euch hat schon mal ein LVM bewusst verwendet? Okay, das sind so 90-95%. Software-Rate, MD-Rate. Okay, das sind ungefähr 15-20%. Kann man ein bisschen das Alter auch ablesen. Die DM-Setup direkt verwendet, also das Low-Level-Tool. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wer hat schon mal von DM-VDO gehört? 1, 2, 3, 4, 5. Also es lohnt sich da einen Blick reinzuschauen. Bevor wir weitermachen, vielleicht noch zusätzlich die Frage: Wer hat genug Kaffee jetzt gehabt nach dem Mittagessen? Okay, sehr gut. Sonst stelle ich Zwischenfragen, wann ich das Gefühl habe. Okay. Ja, zur Agenda, was schauen wir uns an? Es wird ein bisschen ein sportlicher Lauf, weil normalerweise der Vortrag etwas länger dauert, aber das werden wir unterbringen. Ich habe bewusst auch alle Inhalte drinnen lassen, dass man sich sonst auch nachlesen kann. Ganz am Beginn werde ich diesen Storage-Stack, den wir da in der Abbildung sehen und den manche von euch auch jetzt ausgedruckt vor euch liegen habt, mal zusammenfassend angucken, was geht eigentlich ab, wenn man unter Linux eine Datei speichert, und schauen uns dann speziell eben den Kernteil hier in der Mitte an, blau dargestellt im Diagramm, das Thema Device Mapper im Storage Stack, das Framework dazu, welche Befehle gibt es und welche Device Mapper Targets gibt es für den produktiven Einsatz und welche für den Debugging-Einsatz, die man vielleicht auch bei Kollegen am 1. April oder so zum Einsatz bringen kann. Das war jetzt zwar gerade, aber vielleicht für nächstes Jahr ein paar Ideen. Genau, also beginnen wir mit der Zusammenfassung. Was passiert eigentlich unter Linux, wenn ich eine Datei abspeichern möchte? Wie schaut das aus? Ich habe ganz oben meine Applikation, mein Programm, Bildbearbeitung, LibreOffice, was auch immer, und ich möchte eine Datei speichern. Was geht denn in Wirklichkeit ab? Durch welche Schichten muss ich überhaupt durch? Es geht zuerst in das sogenannte virtuelle Dateisystem, wenn wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Und wenn man ein blockbasiertes Dateisystem hat, dann kann man schon weiter direkt in den Device Mapper Bereich dann reinschwenken, den wir uns heute ein bisschen näher anschauen werden, bevor es dann weiter in den Block Layer und runter auf die Hardware Treiber dann geht. Aber ganz oben noch den Applikationen, das Virtual File System. Warum gibt es das überhaupt? Seit wann gibt es das? Und was hat es damit auf sich? Grundsätzlich ist es so, dass es das schon lange gibt, also es wurde Mitte der 80er Jahre schon zu Unix-Zeiten eingeführt mit System 5 und hat den Vorteil, eine generische Schnittstelle für Anwendungen zu bieten, das heißt so Operationen wie Lese, Read-Operation, Write-Operation, Open etc., die arbeiten identisch, ganz unabhängig davon, welches Dateisystem in Wirklichkeit dann darunter liegt sozusagen, und ich kann somit diese Operationen auf alle Dateien anwenden und dieses Konzept von Linux, Everything is a File, ein File Descriptor sozusagen, dann auch super anwenden. Und wenn man ein bisschen näher drauf schaut, es gibt da in grob vier Bereiche, also ganz links sieht man sozusagen die blockbasierten Dateisysteme, wenn man jetzt ein X4 oder ja auch ein NTFS oder so, was ich unter Linux nützen kann, verwende, geht das da rein. Über das Netzwerk NFS oder CIFS oder ähnliches gehe ich über das Netzwerk raus. Und darüber hinaus gibt es noch Pseudo- und Special-Dateisysteme, dass ich eben auch mit dem Kernel kommunizieren kann und dabei auch die gleichen Operationen machen kann. Daneben noch ein paar so Sonderfälle stackable, da, wenn ich irgendwas mit eCryptFS beispielsweise mache, im User Space oder wenn es halt um Embedded Devices geht, auf RAW-Flash mit UBI und MTD beispielsweise, wo ich dann direkt weiter abbiege. Und dann geht es runter halt sozusagen als Block.io. Parallel können die auch übers Netzwerk kommen, zum einen über das Linux-IO-Target, also über iSCSI-Target beispielsweise, oder rechts über NVMe-Target. Wenn ich jetzt NVMe over Fabrics mache, komme ich ja da von der rechten Seite und gehe dann weiter runter. Das ist so der grobe Überblick, und im Detail schaut es dann eher so aus. Also ich habe da jetzt zahlreiche Möglichkeiten an der Stelle, welche blockbasierten Dateisysteme ich verwenden kann. Und ja, weiter unten kommt dann dieser Device-Mapper, den wir uns jetzt dann schon näher ansehen werden. Wie schaut das im Storage-Stack aus? Wie schon erwähnt, ist er ziemlich in der Mitte angesiedelt. Diese Stacked Block Devices und hauptsächlich in der Device-Mapper, aber daneben auch Dinge wie DRBD beispielsweise oder Software RAID mit dem MD sind auch hier beheimatet. Die Device-Mapper selber wird sehr häufig eben für LVM beispielsweise verwendet, das die meisten von euch ja schon im Einsatz auch haben, also da verwendet ihr auch direkt aktiv den Device-Mapper, und daneben wird eben auch zwischen produktiven Targets und Debugging-Targets unterschieden, die wir jetzt ein bisschen uns der Reihe noch ansehen werden. Was ist der Hauptunterschied? Die produktiven Targets sind eben für den täglichen Betrieb gedacht, für den Echtbetrieb, während die Debugging-Targets vor allem für die Entwicklung relevant sind, um auch zu sehen, okay, wie verhalten sich zum Beispiel jetzt obere Schichten, Applikationen oder Dateisysteme, wenn ihr auf typische Probleme von Hardware-Devices stoße. Also da gibt es halt Möglichkeit, das Ganze dann halt zu emulieren. Und ja, da sind jetzt mal wirklich alle aufgelistet, die es derzeit gibt. Und im Diagramm, wenn man sich als PDF das runterlädt, ist es auch direkt jeweils verlinkt mit der Dokumentation. Und dann kann ich dann auch nachgucken, was es sonst noch an der Stelle gibt. Ein kleiner Hinweis am Rande, bei diesen Stacked Block Devices gibt es jetzt keinen Multi-Queue-Mechanismus, keine O-Scheduling, das manche der Älteren unter uns sozusagen vor 15, 20 Jahren noch bei der Festplatte eingestellt haben, dass sie sagen, ich wechsle den O-Scheduler, damit die Festplatte besser funktioniert. Das gibt es da alles nicht, weil ich da eine Stelle noch drüber bin. Diese Mechanismen, die sind erst weiter unten dann sozusagen, das ist ein kleiner Vorgriff, wenn es in den Block-Layer runtergeht. Beispielsweise mit einer NVMe, ein System mit 6 CPU-Cores, und das System nutzt dann sozusagen 6 Queues von der NVMe. Das sind alles Mechanismen, die dann unterhalb dann liegen. Also da habe ich im Device-Mapper nichts damit zu tun, und das sieht man dann auch, wenn man auf die Kommandozeile geht, dass man dann entsprechend halt sozusagen beispielsweise bei einem verschlüsselten LVM an der Stelle auch kein Multi-Queue sieht und auch keine Scheduler dann immer einstellen kann sozusagen, weil es das schlichtweg auf diesem Level gar nicht gibt. Das gibt es erst ein Level weiter drunter sozusagen. Das ist jetzt mal so in der Kürze. Kommen wir gleich weiter zum Framework. Für was verwendet man das Ganze eigentlich? Das Ziel ist, dass man physische Blockgeräte wie Festplatten, SSDs etc. Eben auf Higher-Level virtuelle Blockgeräte sozusagen abbildet. Man möchte Abstraktion erzeugen, und dazu bietet der Device-Mapper eben, dass es diese BIOS-Strukturen während des Transports sozusagen modifizieren kann und diese Block-IOs auf darunterliegende Blockgeräte abbilden kann. Damit ich das machen kann, habe ich zum einen einen User-Space-Teil, das DM-Setup-Tool, das im Hintergrund auch läuft, wenn ich die LVM-Kommandos beispielsweise nutze, sozusagen. Das ist ein Low-Level-Tool, das typischerweise vom End-User eher selten oder gar nicht verwendet wird, sondern man verwendet eben Crypt-Setup, LVM-Tools oder ähnliche Dinge. Wann kann man es verwenden für Wiederherstellungszwecke oder bei Targets, die kein direktes Tooling dabei haben, sozusagen? Also, wenn ich beispielsweise im Debugging-Umfeld simulieren möchte, dass man Festplatte mal virtuell einen Fehler schreibt, sozusagen, dann kann ich das mit dem Setup halt sozusagen initiieren. Das habe ich dann vom User-Space-Teil her. Der Hauptteil passiert im Kernel-Umfeld sozusagen, im Kernel-Space. Da habe ich zum einen mal das Mapped Device, das ein logisches Gerät ist, vom Device-Mapper-Treiber bereitgestellt wird und unter DevMapper zu finden ist. Dazwischen eine Mapping-Table, die beschreibt, wie der Bereich, die logischen Sektoren zugeordnet werden sollen, und darunter liegen dann ein oder mehrere Target-Devices. Ein Hinweis von der Größe her, der Device-Mapper arbeitet auf Sektorebene sozusagen mit 512 Byte, unabhängig davon, wie die Geometrie vom physikalischen Blockgerät ist. Genau, und wieso die im Setup-Kommandos aussehen können, dass man es mal gehört hat, sage ich jetzt nochmal kurz. Dem Setup-Gerät kann ein Gerät erstellen sozusagen und eine Table mit anführen. Ganz unten sieht man das, ein Beispielkommando, wie man das dann machen kann. Ich werde dann in weiterer Folge später noch ein Beispiel zeigen. Mit Remove kann es entfernen, also wieder löschen. Und was interessant ist für das Debugging, ich kann mit dem Setup-Message sozusagen Nachrichten an ein Target schicken sozusagen. Welche Nachrichten das sind, hängt vom Target ab, aber wir werden dann später noch bei DM-Dust ein Beispiel sehen, sozusagen, wie man sagen kann, okay, ich möchte jetzt sozusagen einen Fehler initiieren und auf die Art und Weise kann ich das dem Kernel sozusagen aus User-Space-Seite mitteilen. Ja, ich kann Dinge temporär unterbrechen mit Suspend, die IO-Vorgänge pausieren und später wieder resumen, sozusagen. Das ist so der Mechanismus hier. Und damit sind wir jetzt bei der Halbzeit vom Vortrag bereits. Schauen wir uns an, welche produktiven Targets das es gibt. Einfachstes Beispiel ist das DM-Linear-Target. Das ordnet eben einen linearen Bereich eines anderen Geräts zu. Und das ist dieser grundlegende Baustein für sämtliche Device-Mapper-Dinge, für LVM. Und da habe ich auch ein Beispiel mit dabei, wie man das machen kann. Ich habe da jetzt einfach mit DD sozusagen mal Loop-Device erstellt, habe dann zwei Loop-Files da und mit dem Setup-Gerät mache ich eine Table, eine Zuordnung und habe dann sozusagen damit mein Gerät. Also ganz einfacher Mechanismus, und da kann man mal verstehen, wie der grundsätzliche Aufbau von solchen Device-Mapper-Dingen sozusagen ist. Genau. Eine weitere Folge habe ich jetzt mehrere dieser produktiven Targets. Ich werde da jetzt nicht auf jedes Target aus Zeitgründen im Detail eingehen. Mal kurz erwähnen, was jedes Target macht. Das DM-Clone beispielsweise macht eine 1:1-Kopie von einem vorhandenen, meist schreibgeschützten Quellgerät sozusagen. Und ich habe ein virtuelles, beschreibbares Blockgerät. Verwendet wird es vor allem darum, wenn ich ein langsameres Remote-Gerät in ein schnelleres, lokales Gerät sozusagen klonen möchte sozusagen. Und wenn ich fertig bin, kann ich dann diese Klontabelle mit einer Linear-Tabelle ersetzen und sozusagen ein langsames Remote-Storage sozusagen auf eine schnelle, lokale LVME mir rüberholen, aber gleichzeitig sozusagen das sofort nützen sozusagen. Also ich muss nicht warten, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist. Ich kann das gleich vorweg verwenden. Ja, DM-Crypt nutzt eben Funktionen zur transparenten Verschlüsselung von Blockgeräten, verwendet die Kernel-Crypto-API, hat man auch, wenn man LVM verwendet sozusagen und der Verschlüsselung auswählt, oftmals dann standardmäßig mit dabei. Weitere Dinge, ich kann eine Block-Size emulieren sozusagen, wenn ich jetzt 4K Native Drives habe von Festplatten her und möchte 512 Byte-Sektoren emulieren, kann ich das mit diesem Tooling machen. Bei Backup-Zwecken gibt es das DM-Error, wo ich Zeitraumfunktionen nutzen kann, das vor allem sozusagen für Changed-Block-Mechanismen für Backup-Software zum Einsatz kommt. Dann DM Integrity. Das ist ganz witzig, da kann ich sozusagen zusätzliche Tags pro Sektor machen, um Integritätsinformationen zu ergänzen sozusagen. Emuliert immer solcher Blockgerät, das Integritätsfunktionen hat. Und was man da dann machen muss, man muss sich entscheiden, wie man das macht, weil diese Schreibvorgänge müssen dann ja atomar sein sozusagen. Ich muss, wenn ich einen Absturz habe, sowohl den Sektor selbst und den Integritätsdeck oder keines von den beiden geschrieben haben sozusagen. Und da gibt es zwei Mechanismen, einen sicheren, das Journal oder Bitmap, die schneller ist, muss man ja dann entscheiden, was man da machen kann. Verwenden kann man es zum Beispiel als eigenständiges Target, um so Silent Data Corruption vorzubeugen und das dann auch zu erkennen, wenn es dazu kommt. Also Dinge, die manche Dateis, die wir eingebaut haben, nicht alle, aber die kann ich dann praktisch da darunter dann sozusagen da nachrüsten. Ja, die Mirror ist ein sehr einfaches Beispiel, das spiegelt halt auf zwei oder mehrere Geräte, oder die DM-Rät, das sozusagen eine Brücke zu einem Software-Rät, zum MD-Rät dann bietet. Auch andere Dinge wie Stripe-Sets kann ich machen, DM-Stripe, das ist so eine Thread-Null-Funktionalität mache. Es gibt dann später noch ein Unstripe, das sehen wir auch, also man kann es in beide Richtungen da sozusagen betreiben. Weiteres produktives Target, das man nur mit speziellen Storage-Systemen braucht, ist das Switch, das habe ich auch der Vollständigkeit halber hier nur mit dabei. Und genau, da auch noch Informationen zum Nachlesen. Interessanter wieder ist das Thin Provisioning, das wird auch häufig eben verwendet, vor allem über LVM. Und da sieht man auch, wie das Ganze zusammenhängt. Ihr habt zwar die LVM-Tools, aber unter der Haube sind dann auch Dinge, die direkt im Kernel halt sozusagen an anderen Stellen stehen und halt für den End-User leicht verwendbar gemacht werden. Genau, Unstripe habe ich schon kurz erwähnt. Das ist eben der Other Way Around, dass ich wieder das Stripe auflöse. Wenn ich jetzt zum Beispiel Hardware-Rate 0 habe und ich möchte aber wieder auf die einzelnen Devices zugreifen und weiß die Geometrie, dann kann ich das da wieder auseinanderkloppen, sozusagen, wenn man das Storage-Anbieter nicht wirklich vom RAID-Controller her unterstützt, beispielsweise. Früher war es so, da habe ich manche NVMe-SSDs beschleunigen können, die intern so ein Striping gehabt haben, da hat es ein paar so alte Intel-SSDs gegeben, wo das vorteilhaft war. Das ist da dokumentiert, wo es das gibt, aber bei den aktuellen ist es eigentlich dann nicht mehr erforderlich. Ja, ein Target, das wir heute früh am Morgen schon in der Keynote gehört haben, bei dem Thema Android Security, ist das DM Verity, wo es um Integritätsprüfung vor allem für den Boot-Prozess geht, für Verified Boot Pfad. Genau, haben wir in der Früh schon erwähnt. Und auf der nächsten Slide bin ich dann bei diesem Tool, was ich noch ein bisschen näher zeigen möchte, den Virtual Data Optimizer, der noch nicht so bekannt ist, also wie man bei den Fragen gemerkt hat, der aber eine nette Funktionalität oder viele nette Funktionalitäten bietet. Und zwar gleich, man kann sagen, wie was Spannendes, was zu spielen und Schokolade, kann man fast sagen, wenn man jetzt irgendwie aus meinem Alter kommt und früher die Werbung schon gehört hat. Der bietet halt drei Dinge. Block-Level Deduplication, Compression, Komprimierung und Thin Provisioning. Und das bietet sich vor allem im Virtualisierungsumfeld sozusagen an. Also nachdem es ein Device-Mapper Target ist, kann es mit jedem beliebigen Dateisystem verwenden. Wichtig, es schützt nicht vor Datenbeschädigung sozusagen. Das heißt, das muss ich separat machen. Aber ich kann es einfach mit LVM-VDO verwenden. Und was mir persönlich besonders gefällt, ist da einfach, wenn man da so schön die Vorteile von Open Source sieht. Das ist nämlich ursprünglich als proprietäre Software von der Firma Permabit entwickelt worden. Und als proprietäre Software auch verkauft worden. Als optionales Kernel-Modul eben sozusagen. Und 2017 hat Red Hat die Firma Permabit gekauft, das dann auch integriert in Red Hat Enterprise Linux und das dann Schritt für Schritt Mainline gebracht. Und seit Kernel 6.9 ist es jetzt nun Mainline. Das heißt, es ist jetzt für jedermann wirklich auch verwendbar sozusagen. Und das ist einfach heute schön an Open Source, wenn es dann wirklich heute halt Mainline kommt, dann kann es auch an jeder verwenden. Und dann hat eben jeder was davon, es kann auch jeder in der Entwicklung dann beitragen. Und ja, dann diese Dinge wie eben die Deduplizierung dann auch nutzen sozusagen. Ja, bei den technischen Hintergründen muss ich ein bisschen schneller drüber gehen, 5 Minuten sind noch Zeit. Für die Deduplizierung sozusagen, da wird also eine Zuordnungstabelle von den logischen Blockadressen zu den physischen Blockadressen unterhalb von VDE halt gemacht und hat dann das als Shared Block erkannt. Bei Schreibzugriffen gibt es einen im Copy on Write. Bei Komprimierung verwendet es den LC4-Algorithmus sozusagen. Schaut immer, wann es geht, dass diese komprimierten Daten immer in 4K-Blöcke reinpassen, damit es möglichst speicherschonend sozusagen vonstatten geht. Es muss natürlich verlustfrei sein, also JPEG-Komprimierung wird nichts bringen, weil die Daten dann nicht mehr wirklich wiederherstellen kann, also muss tatsächlich verlustfrei sein. Und da hat sich halt sozusagen das LZ4 halt bewährt, weil es sozusagen ein gutes Verhältnis hat, sozusagen was Komprimierungs- und Dekomprimierungsgeschwindigkeit betrifft, auch wenn jetzt das Verhältnis jetzt nicht ganz perfekt ist, aber es ist da wichtiger, dass es schnell geht, als dass es das letzte Bit noch raus komprimiert. Es wird auch bei OpenZFS oder SquashFS beispielsweise auch verwendet. Ja, wie es intern organisiert ist, da muss ich ein bisschen schneller drüber gehen sozusagen. Ich glaube, in 3-4 Minuten müsste dann das Ende sein mit den 25 Minuten, die vorgesehen sind für den Talk. Genau, für die Deduplizierung wird ein Universal Deduplication Service verwendet. Ja, muss ich auch ein bisschen drüber gehen von der Zeit. Genau, und was aber wichtig ist, sozusagen diese drei Funktionen, die das VDO bietet, die werden automatisch halt angewendet. Das heißt, die Deduplication, die Komprimierung und das Thin Provisioning werden automatisch genützt sozusagen. Und damit es Sinn macht, muss ich halt überlegen, was ich sozusagen on top von dem nächsten sozusagen mache. Ich kann beim Device Map bei den Targets, ich kann im Prinzip das beliebig stapeln, wie ich möchte. Ich kann sagen, ich fange jetzt oben an, habe mein X4-Dateisystem sozusagen und ja, das liegt irgendwie auf einem LVM und das LVM, das liegt irgendwie auf einem DRBD und das DRBD liegt wiederum auf einem Software-Rät. Das heißt, ich kann das stacken, wie ich möchte und da sind den Entwicklern eh schon was Lustiges eingefallen. Das habe ich als Sticker hinten drauf, so ein Monty Python-Gag sozusagen für die Society of Putting Things on Top of Other Things, wenn man einfach Dinge miteinander stapeln kann, wie man möchte sozusagen. Das macht aber nicht immer Sinn. Also man muss halt überlegen, zum Beispiel DMCrypt, sozusagen, dass ich diese Dinge verschlüsselt. Das macht nur Sinn, dass ich das unterhalb mache, weil wenn ich die Verschlüsselung oberhalb mache, dann werde ich kaum mehr Duplicates finden, hoffentlich sozusagen. Wenn die Verschlüsselung funktioniert, das fand ich sehr schlecht, wenn das was finden würde. Das heißt, da muss man dann schon überlegen, was decke ich sozusagen auf den nächsten mit drauf. Aber wenn man das dann macht, habe ich ein kleines Beispiel auch mit dabei, dann funktioniert das auch. Ich habe da mal ein kleines Beispiel vorbereitet, wo ich auch jetzt am Rechner ein VDO-Device einfach mal erstellt habe sozusagen und dann auch Datei raufgeschoben habe mit Zufallsdaten, diese dann auch mehrfach dann kopiert habe sozusagen und ich dann tatsächlich auch die tatsächliche Usage und die Space Saving sehe, das heißt das Ganze mit dem DDAP und so weiter, das funktioniert auch in echt, das ist nicht nur ein Marketing-Slide sozusagen, sondern das geht technisch tatsächlich und funktioniert wie gewünscht dann. Also ist durchaus einen Blick wert, das soweit zu VDO. Ja, dann noch abschließend im Alphabet noch Write-Cache sozusagen, dass ich halt Caching-Funktionalitäten verwende, beispielsweise auf einen schnellen Speicher SSD beispielsweise oder Zoned-Funktionalitäten, wenn ich jetzt ein Zoned-Block-Device ohne Einschränkung bereitstellen möchte, kann ich das da auch nutzen. Ja, ein paar Worte noch zu den Debugging-Targets, was kann ich machen? Wie gesagt, den 1. April eher bei unkritischen Sachen verwenden, also beispielsweise DM-Delay, dass ich einfach halt Dinge verzögere sozusagen. DM-Dust, das emuliert fehlerhafte Sektoren und simuliert sozusagen das Verhalten von Festplatten mit fehlerhaften Sektoren. Ich möchte auf der Festplatte Daten lesen, die ist dort kaputt sozusagen. Ich bekomme einen Lesefehler habe ihm dann diese Fehlermeldung dann an der Stelle. Wenn ich aber dann wieder drauf schreibe, dann funktioniert das sozusagen, weil es halt von der Festplattenfirma woanders halt hin adressiert wird. Und das emuliert man dann praktisch, das Verhalten von ja, Festplatten mit einigen defekten Sektoren und dann kann ich halt meine Schichten sozusagen halt dann darüber halt anpassen und schauen, ob meine Software damit zurechtkommt. Genau, DM-Dust kann ich auch fehlerhafte Sektoren simulieren sozusagen und da kann ich das Ganze mit dem DM-Setup-Programm halt ein Message schicken, um das zu machen. DM-Error bringt halt Fehlermeldungen sozusagen. Das kann ich halt bei Test-Setups verwenden oder wenn ich Geräte mit Lücken erstellen möchte. Das heißt, wenn ich dann einen Zugriff mache, habe ich entsprechend halt sozusagen IO-Errors dann, mit denen ich konfrontiert bin. Ganz witzig, für den 1. April ist das DM-Flaky. Entspricht dem Linear-Target, außer dass es regelmäßig ein unregelmäßiges Verhalten zeigt sozusagen. Genau, man kann es auch mit DM-Delay kombinieren. Also für die Entwicklung ganz, ganz lustig, oder wenn man halt schauen möchte, ob er beim Debugging dann weiß, wo man auch gucken kann. Und schließlich noch DM0 als letztes, im Endeffekt sehr ähnlich wie DevNull, kann man sagen, sozusagen auf Blockgerät-Ebene, ob Lesevorgänge, wo ich halt nur mit null gefüllte Daten zurückbekomme und Schreibvorgänge werden verworfen. Habe halt nicht wie bei DevZero ein Character Device, sondern wie bei DevNull ein Character Device, sondern habe halt da jetzt ein Blockgerät. Genau, und mit 2 Minuten Überzeit wäre dieser Schnelldurchlauf da jetzt gewesen. Wie gesagt, nachgucken kann man das Ganze da sehr nett im Diagramm. Das mit Hilfe von vielen Entwicklern entstanden ist, die heute halt den Input gegeben haben. Also ich selbst habe es nur gezeichnet, aber die Leute, die wissen, wie das wirklich funktioniert und so, das sind halt Kernel-Entwickler wie der Christoph Hellwig oder der Richard, der jetzt einen nachfolgenden Vortrag dann macht. Und ja, damit möchte ich dann auch schon Überleitung machen. Danke mal für die Aufmerksamkeit. Falls eine Frage ist, geht es hinaus, aber sonst auch gerne dann nachher draußen am Gang und viel Spaß beim nächsten Vortrag. Danke.